Deutschlandfunk Kultur heute.
Heute mit Susanne Lurwig und
The name's Bond. James Bond.
Ja, James Bond und andere Spione, die sind heute Thema in unserer Sommerreihe Rudeltiere und Solitäre in der Kultur. Ein Göttergatte steht auf der Bühne bei den Leha-Festspielen und wir erinnern an den Kulturwissenschaftler Helmut Lehten. Zunächst da erinnern wir aber an die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vor 5 Jahren. Seitdem dürfen Frauen nur noch verschleiert auf die Straße, höhere Bildung ist ihnen verwehrt, strenge Tugendgesetze regeln den Alltag. Homosexualität, bestimmte Musik- und Kulturveranstaltungen sind verboten. Afghanistan ist 5 Jahre nach der Machtübernahme durch die Taliban ein Land, das vor allem für den weiblichen Teil der Bevölkerung und jeden, der nicht den Normen der Mullahs entspricht, ein gefährliches Land ist. Die studierte Politikwissenschaftlerin und Künstlerin Sarah Nabil ist schon 2015 aus dem Land geflohen. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt und wir haben zunächst darüber gesprochen, wie sie auf den heutigen Tag blickt.
Ich würde erst mit einem Traum anfangen, so vor 2021, als ich hier in Deutschland war. Ich habe immer geträumt, dass ich irgendwann in Afghanistan gehen könnte. So. Und dieses Afghanistan, ja, damals gab es. Aber was ich heute erlebe, es ist total anders. Und für mich besonders als ein Mensch, es ist so schwierig, das zu sehen, dass 35 Millionen in Afghanistan gerade leiden. Und sie leiden unter einem Regime, wo sie selber gar nicht das gewählt haben. Das ist, was sie, die anderen für sie, dieses, wie sagt man, bestimmten haben.
Sind ja vor allen Dingen die Frauen, die leiden unter dem Regime. Die durften zwar wählen, aber meistens haben dann doch die Männer, die Brüder gewählt und entschieden, was denn bitteschön anzukreuzen ist. Was macht diese systematische Unsichtbarmachung von einem großen Teil der Bevölkerung, vom weiblichen Teil der Bevölkerung mit so einer Gesellschaft in Ihren Augen?
Afghanistan ist eine Gesellschaft, dass die halbe Bevölkerung, die Frauen sind, die sind nicht da, die sind nicht mehr so präsent, die haben keine Stimme, haben keine Bildung. Was auch die Männer gerade in der Schule lernen und auch die Kinder bis zum 6. Klasse, es ist total so eine Bildung, so richtig so radikalisiert sind und sehr so stark von Islam, ja, ich sage so radikaler Islam so geprägt ist. Langfristig, das war das ein wirtschaftlicher Schaden durch das Ausschluss von Frauen von hoher Bildung kommt.
Sie selbst, Sie sind Künstlerin. Kann Kunst überhaupt noch entstehen in so einer Atmosphäre, wie sie jetzt gerade unter den Taliban in Afghanistan seit 5 Jahren herrscht?
Ich muss sagen, es ist gerade so schwierig, weil Kunst und Kultur ist gerade so genau von Taliban verboten ist. Und wenn jemand macht, das kostet das Leben. Unter ein so repressives Regime Kunst zu machen, ist nicht möglich. Zweitens, dann muss man sich so zensurisieren. So die Künstler und die Kunstschaffenden sind alles gerade so ein großer Teil, muss ich auch sagen, so ist schon zum Glück das Land verlassen und sind evakuiert worden in andere Länder. Aber natürlich, da sind es auch mehrere Künstlerinnen, Kunstschaffende, Kulturarbeiter, die immer noch in Afghanistan sind. Und für die ist das Leben vorbei, weil es ist nicht allein als Beruf gesehen wird, ist auch das, diese Freiheit von denen und die Selbstbestimmung von denen, es ist auch alles so weg und es ist einfach, sie haben sich selber so zensurisiert und es ist nicht mehr möglich, sich zu präsentieren.
Ist es möglich, zum Beispiel den digitalen Raum zu nutzen, um sichtbar zu bleiben als Künstler, Künstlerin?
Ja, Taliban sind natürlich die Terroristen, so radikale Islamisten, das gerade beherrschen in Afghanistan. Aber durch die Geschichte, wir haben auch so andere Diktatoren gehabt, auch so repressive Regime, auch gesehen, dass wir haben Menschen da trotzdem belebt und trotzdem Kunst gemacht. Und gerade das passiert auch in Afghanistan, muss ich sagen. Nicht allein im digitalen Raum. Natürlich, es gibt so durch die Künstlerinnen, die im Exil sind und auch so in Institutionen, die draußen sind, so sie helfen irgendwie, dass die Kunst immer noch weitergeht. Ich würde sagen, allein heute ist Kunst zu machen, ist ein großer Widerstand, ein Akt von Widerstand.
Kann eine Gesellschaft ihre kulturelle Identität bewahren, wenn Kultur, wenn Kunst so unterdrückt wird? Also haben Sie die Sorge, anders gefragt, dass die kulturelle Identität Afghanistans verloren geht?
Okay, woher kommt Kunst? Das kommt von der Erfahrung und was da passiert. Und die sind die Künstlerinnen, die sprechen über diese Themen und was passiert. Und was passiert gerade in dem Land? Und das ist auch meine große Angst, weil je länger der Taliban-Regime sich Fahnenkarte und lange geht, dann natürlich, dann kommt auch ein ganz andere Identität und was wir haben, es geht auch verloren. Auch so gab viel Werte und viele Sachen, das heutzutage eigentlich dürfte nicht normal sein. Es wird jetzt normal und das bringt natürlich ganz andere Identität. Und was wir gehabt oder was eigentlich zu diesem Land gehört, es wird so verloren gehen.
Sarah Nabil, in Frankfurt lebende afghanische Künstlerin zur Machtübernahme der Taliban vor 5 Jahren. Und von der wirklich harten Politikwelt wechseln wir in die sehr weiche, heitere Operettenwelt. Genauer zu einem Göttergatten, also einem gottgleichen Ehemann, den es ja ohnehin eher selten gibt und schon der Begriff ist einfach ironisch aufgeladen. Auch in Franz Lehrs Operette Der Göttergatte aus dem Jahr 1904 ist der titelgebende Gatte alles andere als göttlich. Aber bei den Lehr-Festspielen im oberösterreichischen Bad Ischl ging es dennoch göttlich zu. Jupiter steigt einmal mehr zu den Sterblichen herab, denn ein Theaterdirektor bittet ihn um Hilfe auf der Suche nach einem neuen Erfolgsstück. Wie dies gelingt und wie das Theater im Theater funktioniert, Franziska Stürz hat bei der gestrigen Premiere zugesehen und vor allem auch zugehört.
Who is who in der Operette? Da heißt es aufgepasst, denn Verwechslungsspiel und Rollentausch haben im heiteren Musiktheater beste Tradition. Auch die Librettisten Viktor Leon und Leo Stein nutzen in Franz Lehars Göttergatten das komische Potenzial der göttlichen Verwandlungsfähigkeit. Und in Bad Ischl setzt Regisseur Paul Schweinester für die halbszenische Erstaufführung dieser Lehar-Festivalsaison noch eins drauf. Er bietet doppeltes Theater im Theater, denn im Vorspiel erscheint Festivalintendant Thomas Enzinger als hilfesuchender Direktor, der einen Tenorersatz für den Jupiter braucht. Es findet sich ein ehemals singender Sponsor im Festivalpublikum, dessen kapriziöse Ehefrau sich ebenfalls in das kurzerhand improvisierte Bühnenspiel integriert. Dreifachrollen also für den gestandenen Tenor Matthias Stopinček und die stets präsente Sopranistin Cinzia Zanovello als wandlungsfähiges göttliches Hauptpaar.
Cupidon, du bist ein feiner Cupidon, doch zünde keine Drift und hab, kleine Wicht, viele nicht.
Traditionell wird die dritte und letzte Festivalproduktion in Bad Ischl halbszenisch dargeboten. Chor- und Solistenensemble agieren mit wenigen einfachen Requisiten und plakativ-klamaukigen Perücken als Erkennungszeichen auf dem schmalen Bühnenstreifen vor dem Franz-Lehar-Orchester und dem musikalischen Leiter Marius Burkhardt. So können sowohl der Dirigent als auch Konzertmeister Marian Svetlik aktiv in das turbulente Geschehen eingebunden werden. Da fällt der Einspringer-Tenor dann eben mehrmals aus seiner zugedachten Rolle und singt beispielsweise lieber den Lehar-Hit »Dein ist mein ganzes Herz« aus »Land des Lächelns« als seine Götterpartie. Was tun? Gespielte Verwirrung im Orchester, Notenblätter fliegen, der Hit wird mit Begleitung zu Ende geschmettert. Fraglich, ob die zusätzlichen, nicht immer zündenden Regieeinfälle auf dem Mitschnitt für das Klassiklabel CPO wirken können. Denn leider gehen die Feinheiten in Lehars leichtfüßiger und ausdrucksstarker Musik zu dieser göttlichen Posse in Schweinesters überfrachteter und auch textlich stark veränderter Version häufig unter. Tadellos agieren die spielfreudigen Solisten und steigen unermüdlich durch die fahrbaren Holzrahmen mit Samtvorhang, um sich hin und her zu verwandeln und ihre Partner an der Nase herumzuführen. Die lustigsten Szenen hat in bester Operettentradition das Buffo-Trio aus Dienerin Karis und dem verdoppelten Sosias. Eva Schöler, Lukas Karzel und Gerd Vogel setzen souverän ihre Pointen, liefern tänzerisch und mimisch wie alle Beteiligten ein durchaus faszinierendes szenisches Feuerwerk in unmittelbarer Publikumsnähe, zum immer wieder aus dem inhaltlichen Wirrwarr in höhere Lehar-Sphären mitreißenden Orchesterklang. Hier funkelt es, das zu entdeckende Operettenjuwel unter der virtuos blödelnden Oberfläche.
Franziska Stürz über der Göttergatte, im echten Leben eine ebenso große Rarität wie auf der Operettenbühne bei den Leha-Festspielen in Bad Ischl. Spione, die agieren im Verborgenen, sie leben unter falscher Identität, geben ihre Erkenntnisse nur an ihre Auftraggeber weiter und bleiben im Idealfall unsichtbar. Fast jeder Staat verfügt über einen Geheimdienst. Manche sind legendär, etwa der israelische Mossad oder der frühere sowjetische KGB. Andere umweht bis heute der Ruf britischer Noblesse wie MI5 oder MI6. Manche Spione haben Geschichte geschrieben. Günter Guillaume brachte Bundeskanzler Willy Brandt zu Fall. Und andere, die wurden zu Ikonen der Popkultur, allen voran James Bond, die von Ian Fleming erfundene Agentenfigur, deren Darsteller wechseln, deren Charme aber unverwechselbar bleibt.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Ja, und in unserer Sommerreihe Solitäre und Rudeltiere in der Kultur, da fragen wir heute, sind Spione tatsächlich Einzelgänger oder funktionieren sie nur als Teil eines Netzwerks? Und zu diesem Thema habe ich die Historikerin Carina Urbach begrüßt.
Hallo, guten Tag.
Muss man der perfekte Einzelgänger sein, um als Spion der Gemeinschaft oder vielleicht pathetischer gefragt seinem Land zu dienen?
Ja, also der britische Schriftsteller und Ex-Spion John le Carré hat das vielleicht ganz gut beschrieben. Er hat gesagt, die Arbeit des Spions ist die Arbeit eines völlig einsamen Menschen. Er lebt am Rande der Gesellschaft wie ein Dieb, nimmt er sein Material aus der Gesellschaft. Also das ist so diese etwas verklärte Form, wie ein Spion lebt, so der einsame Wolf. Aber natürlich arbeitet er nicht allein, weil es gibt jemanden, der ihn rekrutiert, der ihn ausbildet und der ihn dann während einer Operation führt.
Jean le Carré hat über Spione geschrieben, Ian Fleming hat James Bond erfunden, Graham Greene hat auch über Spione geschrieben. Sie alle haben mal selber für den britischen Geheimdienst gearbeitet, Verbindungen gehabt. Hat die Erfahrung tatsächlich vielleicht auch den Mythos Spion ein bisschen mitgeprägt?
Ja, in Großbritannien auf jeden Fall. Also diese Schriftsteller hatten natürlich einen ganz besonderen Blick und sie hatten alle auch selbst sehr, sehr komplexe Lebensläufe. Also zum Beispiel John le Carré, der hatte einen kriminellen Vater, der ein Doppelleben geführt hat, von dem er sich immer distanzieren wollte. Bei Graham Greene, der kam aus einer Familie, die auch sehr viele Spione hervorgebracht hat und der auch immer so eine Art Doppelleben führte. Auch bei Somerset Maugham, auch ein berühmter britischer Schriftsteller, der im Ersten Weltkrieg sehr viel auch über Geheimdienste geschrieben hat und der immer seine Homosexualität verbergen musste. Also sie waren sehr komplexe Männer, die dieses Leben vielleicht deswegen anziehend fanden, aber damit auch nie ganz zurechtkamen und deswegen darüber schreiben mussten.
Ist vielleicht diese Einsamkeit oder dieses alleiniger Wolf-Dasein auch so ein bisschen das, was es braucht, um Spion zu werden oder drüber schreiben zu können?
Ja, also es müssen natürlich Menschen sein, die so ein starkes Innenleben haben, die auch Fantasie haben, denn sie müssen sich ja irgendwie wie Schauspieler in eine vollkommen fremde Identität hinein fantasieren und das dann aber auch durchhalten. Also im Gegensatz zu Schauspielern können sie nie abgehen, können sie nie sich dann auch wieder zurückziehen ins Privatleben, sondern sie müssen 24 Stunden am Tag diese Figur verkörpern und da muss man schon ein bisschen schizophren sein, um das durchzuhalten.
Jetzt hat die Literatur und dann am Ende natürlich auch die Filmindustrie so glamouröse Wesen wie James Bond hervorgebracht. Er war zwar natürlich auf den ersten Blick immer allein. Im Hintergrund gab es immer noch so ein paar Zuarbeiter, aber an seiner Seite gab es dann immer noch das Bond-Girl. Also der durfte dennoch maximal eine Geliebte haben. Zur Familie reicht es nicht für den Spion, oder?
Ja, das ist verrückt, weil in der Realität ist es natürlich doch sehr anders. Also wir wissen zum Beispiel, dass sehr viele Geheimdienstoffiziere haben natürlich Familien und benutzen die auch. Also Kinder zum Beispiel gelten als ein sehr nützliches Cover. Im Kalten Krieg hat eine MI6-Agentin immer ihren Kinderwagen geschoben mit authentischen eigenen Baby, um Sachen abzuholen, Kurierdienste zu machen etc. Also in Wirklichkeit arbeiten auch immer Ehepaare zusammen. Also das ist ja auch etwas, was die Russen sehr oft benutzt haben, dass sie Ehepaare zusammen einsetzen. Auch bei Markus Wolf, der hat ja auch Ehepaare benutzt, obwohl er immer gesagt hat, es ist so viel leichter, jemanden alleine loszuschicken, weil man denen eine bessere Legende geben kann als einem Ehepaar. Diese einsame Wolf-Geschichte in der Realität funktioniert die nur bedingt.
Ja, Markus Wolf, der war so die schillernde Figur, der leitete die Auslandsspionage der DDR. Was hat der so für ein Spionbild geprägt? Eher das Biedere, also das des Ehepaars, wie Sie gerade gesagt haben, und weniger das des Noblesse-Spion wie MI5, MI6?
Also ich meine, der hatte natürlich sehr, sehr viele kreative Ideen, die allerdings furchtbar waren für die Leute, auf die er seine Spione angesetzt hat. Also er hatte diese Romeos, die er auf Bonner Sekretärin ansetzte, der dann diese armen Frauen verführte, die dann sitzen gelassen und ausgebeutet wurden von diesen Männern. Er hatte auch Julias, also es war nicht nur so, als würden das nur Männer gewesen sein, auch Julias hat er angesetzt auf irgendwelche Leute, die, also Politiker, Geschäftsmänner etc. Er hat dann auch Lebensborn-Kinder benutzt, was ja auch eine ganz verrückte Geschichte war. Er kam ja aus dem Theatermilieu und sein Vater, Markus Wolfs Vater, war Dramatiker.
Und sein Bruder ist Namensgeber für eine berühmte Filmhochschule, Konrad Wolf. Also.
Genau, ja. Also das ist wirklich interessant, wieso dieses Film-Theaterleben da mit Geheimdiensten verschmilzt. Und das ist nicht zum ersten Mal, das passiert auch im Westen, dass der Filmregisseure mit Geheimdiensten zusammenarbeiten. Aber bei Markus Wolf war das ganz klar, dass er diese Ideen benutzt hatte für seine Szenarien, weil er musste ja für seine Leute, seine Kundschafter nannte er die, nicht Spione hieß das, sondern Kundschafter im Westen, musste er ja Legenden erfinden und ganze Lebensläufe erfinden. Ja, da hat er sich sehr inspirieren lassen von der Theater- und der Filmwelt.
Ja, perfekt gelungen ist ihm das im Fall von Günther Guillaume. Der hatte eine sehr graumäusige Tarnung, in Anführungsstrichen, war Familienvater, wirkte sehr unscheinbar und hat sich ja in die unmittelbare Umgebung von Willy Brandt hochgearbeitet sozusagen und ihn dann am Ende zu Fall gebracht. War der so ein typischer Vertreter der sowjetischen, der ostdeutschen Spionagefamilie?
Nein, also ich meine, Markus Wolf hat ja sehr viel von den Russen gelernt. Er ist ja in Russland aufgewachsen, in der Sowjetunion. Und die haben wirklich alles geboten. Also die hatten diese grauen Mäuse, also solche Typen. Aber sie hatten natürlich auch große Verführer. Sie hatten Ehepaare. Also zum Beispiel, da gab es einen Mord in den 30er Jahren, den Stalin noch angeordnet hat. Der wurde von einem Ehepaar in Paris ausgeführt. Also sie haben, glaube ich, für jede ihrer Operationen haben sie jemanden gefunden, der darauf passte und der entweder glamourös oder ganz unscheinbar war, was gerade gefragt wurde. Und da haben sie sehr, sehr große Fantasie entwickelt.
Frau Obach, jetzt haben wir viel über männliche Spione gesprochen, sowohl in der Literatur als auch im echten Leben. Weibliche Spione, da fällt einem immer direkt Martha Hari ein, eine vermeintliche Doppelagentin, die für Frankreich und Deutschland spioniert haben soll. Die Rolle wurde wahrscheinlich im Nachhinein ein bisschen größer gemacht, als sie tatsächlich war. Warum kennen wir Frauen so viel weniger namentlich? Können die sich vielleicht besser verstecken und sind für den Job eigentlich geeigneter?
Ja, das könnte man annehmen. Also sind auf jeden Fall keine Selbstdarstellerinnen, die sich nachher in Pose werfen oder ihre Geschichten erzählen. Sie sind natürlich sehr viel diskreter und dabei gab es diese Frauen. Also ich habe für mein Buch die MI6-Agentin Daphne Park zur Heldin gemacht. Also ich habe sie ein bisschen abgeändert natürlich, aber das war eine fantastische Frau, die im Nachkriegs-Wien gearbeitet hat und dann später in Moskau und im Kongo und die immer unterschätzt wurde, weil sie sie nicht sehr attraktiv aussah, also das Gegenteil von Mata Hari. Also immer von den Russen als Haushälterin vermutet wurde. Die haben nicht gedacht, dass sie tatsächlich eine Agentin sein könnte. Also es gab natürlich solche Frauen auch auf der Gegenseite. Die Russen haben sehr, sehr viele Frauen benutzt. Das waren sehr taffe Frauen, die immer im Hintergrund arbeiteten, aber sehr, sehr große Erfolge hatten. Putin hat ja eine dieser Frauen, eine sowjetische Agentin, die er sehr verehrt hat, die hat er dann irgendwie 2019 auch mit einer Briefmarke geehrt. Soja Voskresenskaya, eine beeindruckende Frau auch, die verrückte Dinge gemacht hat und die dann später, als sie nicht mehr Spionin war, dann Kinderbücher geschrieben hat und so eine Art Astrid Lindgren der Sowjetunion wurde.
Aber dennoch kann man ja sagen, dass die vermeintlichen Solitäre, also diese Spione-Solitäre, doch uns als Gemeinschaft sehr erfreuen. Entweder in Fiktion, im Film oder doch auch als Sachbuch gern genommen. Also sind es am Ende dann doch Rudeltiere der Kultur, weil sie uns alle so faszinieren.
Ja, ja, sie faszinieren uns natürlich, weil so eine vielschichtige Persönlichkeit, es ist nicht schwarz, nicht weiß, es sind so viele Grautöne. Ja, also schon in der Bibel erfahren wir ja von Joshua, der zwei Kundschafter nach Jericho ausschickt und die übernachten im Haus der Prostituierten Rahab. Und das ist sozusagen die erste Agentin, die den Kundschaftern hilft und die sie versteckt und sie rettet. Und dadurch zum ersten Mal erfahren wir darüber, über die Zusammenarbeit von Spionage und Prostitution. Also das ist auch vielleicht sehr wichtig, dass Frauen in dieser Rolle schon mal gearbeitet hatten in der Bibel.
Die Historikerin Carina Urbach über Spione als Rudeltiere oder Solitäre in der Kultur. Sie lebt und lehrt in England und forscht seit vielen Jahren zur Geschichte der Geheimdienste, die auch in ihrem Roman Das Haus am Gordon Place eine Rolle spielen. Den Germanisten und Kulturwissenschaftler Helmut Lehten, den kann man wohl getrost als faszinierende Figur des Literaturbetriebs bezeichnen. Ein Linker, dessen zweite Ehe den Theatermacher Julian Hetzel zu einer Performance mit dem Titel »Three Times Left is Right« inspirierte. Zu sehen in diesem Jahr auf dem Berliner Theatertreffen. Mit Büchern über Gottfried Benn, Robert Capa und zuletzt auch mit seinen eigenen Erinnerungen verband Lehten kulturwissenschaftliche Analyse mit persönlicher Perspektive. Er lehrte unter anderem in Utrecht, Rostock und leitete von 2007 bis 2016 das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Dort ist Helmut Lehten nun im Alter von 87 Jahren gestorben. Jörg Maggenau erinnert an ihn und sein Hauptwerk Verhaltenslehren der Kälte.
Helmut Lehten hat erreicht, was nur wenigen gelingt. Sein Hauptwerk Verhaltenslehren der Kälte über die 1920er Jahre, die Weimarer Republik, neue Sachlichkeit und konservative Revolution ist nicht nur zu einem Standardwerk geworden. Das Buch, in dem Lehten seiner Faszination für Autoren wie Helmut Plessner, Carl Schmitt oder Ernst Jünger nachgeht, wurde über die Fachkreise der Kultur- und Literaturwissenschaft hinaus so populär, dass der Titel sich verselbstständigt hat und zu einem geflügelten Wort geworden ist. Lehten beschrieb diesen Vorgang zurückblickend so.
Es riss sich aus seiner historischen Verankerung in der Zwischenkriegszeit los, um seine Wirkung als Ratgeber frei vom unheimlichen Kontext zu entfalten. Zwar brachte man den Habitus der Kälte immer wieder auch mit Figuren wie Hitlers Avantgarde-Filmerin Leni Riefenstahl oder den Technokraten des NS-Staates wie Werner Best in Verbindung, aber beliebter war, ihn mit postmoderner Coolness zu assoziieren, einer vom Schreckensnimbus der historischen Avantgarden losgelösten, tänzerisch-zividen Haltung.
Lehtens Primat der Kälte hat etwas mit nietzscheanischer Mitleidlosigkeit zu tun, mit Distanziertheit als Haltung und Erkenntnismittel und war, da es sich ja um eine Verhaltenslehre handelte, selbst so etwas wie eine politische, praktische Theorie. Sein antipsychologischer Affekt richtete sich polemisch gegen die verbreitete Betroffenheitskultur der 1980er Jahre, gegen süßliche Innerlichkeit und das Primat des Subjektivismus. Der Verzicht auf psychoanalytische Seelenerkundungen ermögliche die Erleichterung des Gewissens und die Abwesenheit der Schuldkultur. Geboren 1939 in Mönchengladbach, meldete Lehten sich nach dem Abitur 1959 freiwillig zur neu gegründeten Bundeswehr, wo er zum Leutnant der Reserve befördert wurde. Da war der Weg des späteren Linken der 1968er-Ära noch nicht vorgezeichnet, der bei Peter Sondi studierte und sich an Marx, Walter Benjamin und Gottfried Benn orientierte. Über letzteren schrieb Lehten die 2006 publizierte großartige Biografie »Der Sound der Väter«. Dass er von 1970 bis 1975 der maoistischen KPDAO angehörte, einer auf soldatische Tugenden wie Gehorsam und Ordnung verpflichteten Kaderpartei, ist mit den Bundeswehrerfahrungen schon eher kompatibel. In seiner 2020 erschienenen Autobiografie, die er mit dem Brecht-Zitat »Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug« betitelte, bezeichnete Lehten die K-Gruppen dieser Zeit als Kühlaggregate. Die späte Pointe dieser Biografie eines linken Kulturwissenschaftlers, der sich mit dem rechten Denken des 20. Jahrhunderts befasste, lag jedoch im Privaten. Lehten war in zweiter Ehe mit der Publizistin und Philosophin Caroline Sommerfeld verheiratet, die sich 2015 während der großen Flüchtlingswelle der neuen Rechten zuwandte und sich der identitären Bewegung zurechnet. Es war ein Schock, dem politischen Gegner plötzlich am eigenen Küchentisch gegenüberzusitzen. Sein Vermächtnis besteht darin, Differenzen aushalten und mit Enttäuschungen leben zu lernen, ohne den anderen als Menschen auszulöschen. Helmut Lehten blieb bis zuletzt ein Seismograph für die sozialen Temperaturen unserer Zeit. Er weigerte sich, komplexe Sachverhalte und Gefühlslagen in einfache moralische Kategorien zu pressen. Stoizismus bedeutete für ihn eben nicht, unbeteiligt zu sein, sondern den Katastrophen und der Unübersichtlichkeit der Welt mit kühlem Urteilsvermögen, unbestechlichem Denken und dann eben doch auch wärmendem Interesse zu begegnen. In einer Zeit der kollektiven Dauererregung ist das eine subversive Haltung.
Jörg Margenau zum Tod des Kulturwissenschaftlers Helmut Lehten. Und auch eine der einflussreichsten abstrakten Malerinnen in den USA ist gestorben, Mary Heilman. An sie erinnert in den Kulturmeldungen Adalbert Sinjawski.
Die Werke von US-Künstlerin Mary Heilman sind geprägt durch elementare geometrische Formen, Kreise, Quadrate, Raster und Streifen, häufig koloriert in grellen Farben, wie man sie aus der Farbfeldmalerei kennt. In ihrer Gesamtheit wirke Heilmans Malerei wie eine lange Kamerafahrt durch die Welt der Formen und der Farbe. So brachte es ein Kunstkritiker einmal auf den Punkt. Mary Heilman war beeinflusst von der klassischen Moderne, der Beat Generation der 60er Jahre, aber auch von der Surferkultur ihrer Heimat Kalifornien. Sie hat zum Beispiel versucht, die Bewegungen eines Wellenreiters bildlich abstrahiert nachzuvollziehen. Über ihren künstlerischen Ansatz sagte sie:
Wie ich Schönheit in der Kunst heute definieren würde, nun, das Raue, Grobe, Strenge, ganz klar, das ist Schönheit. Und es gibt diese Augenblicke, da gucke ich auf meine eigenen Wellenbilder und denke, mein Gott, das ist ja Kitsch. Es gibt gegenwärtig eine Art Berührung, einen Crossover zwischen der anspruchsvollen Kunst und Kitsch. Darüber denke ich viel nach. Sogar die anspruchsvollste Kunst hat heute immer auch den Anstrich der Popularität. Wahrscheinlich muss man Avantgarde und Kitsch heute ganz neu definieren.
There might be a new way of defining avant-garde and kitsch,
sagte Mary Heilman. Sie wurde 1940 in San Francisco geboren. Sie schloss ein Literaturstudium ab, bevor sie Keramik studierte. Erst nach ihrem Umzug nach New York 1968 begann sie zu malen. Sie bezeichnete sich als Außenseiterin.
Ich mag es, am Rand zu stehen und Dinge zu tun, die man von Mädchen nicht erwartet.
Wie die New York Times meldet, ist Mary Heilman gestern im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Goldene Leopard des Internationalen Filmfestivals Locarno geht nach Rumänien an Drehbuchautor und Regisseur Florin Scherban. Sein Drama »Du gehörst nicht hierher« erzählt von der zerrütteten Beziehung eines alleinerziehenden Vaters zu seinem jugendlichen Sohn. Die zweitwichtigste Ehrung des Festivals, der Spezialpreis der Jury, geht an die brasilianisch-deutsche Produktion »Das Flussufer«. Darin beleuchtet das brasilianische Regieduo Matheus Farias und Enoch Carvalho eine schwule Liebesgeschichte, die von Intoleranz und Gewalt bedroht wird. Im Alter von 97 Jahren ist US-Regisseur Mark Rydell gestorben. Zu seinen bekanntesten Filmen zählt das mehrfach Oscar-prämierte Familiendrama Am Goldenen See mit Henry Fonda und Catherine Hepburn. Rydell war für den Regie-Oscar nominiert. Ende der 70er Jahre drehte er den Spielfilm The Rose mit Bette Midler über den Aufstieg und das Ende der Rock- und Blues-Sängerin Janis Joplin. Der gebürtige New Yorker Mark Rydell studierte zunächst Musik, lernte später Schauspielerei, bevor er in den 60er Jahren als Regisseur in Hollywood Karriere machte.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjawski. Vielen Dank. Und das war Kultur heute nach den Nachrichten. Folgen die Informationen am Abend. Themen dort: der Waldbrand im Hürtgenwald in NRW und der Waldbrand im Naturschutzgebiet Hohes Venn im Osten Belgiens. Am Mikrofon der Sendung Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören.